Wir stehen ja immer noch in dieser Predigtreihe mit etwas gegenüber dem ursprünglichen Flyer, etwas terminlich im Verzug, aber das ist nicht so tragisch. Manchmal kommt an einem Sonntag etwas dazwischen und so sind wir jetzt heute beim Thema. Ich habe es mal so genannt, so kann es nicht weitergehen. Es geht darum, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Wir sehen hier ja die ganze Übersicht über die sogenannte Heilsgeschichte. Das ist die Bibel auf einer Linie kurz zusammengefasst, hier mit der Schöpfung, die Vollkommenheit am Anfang. Dann ging es abwärts mit dem Sündenfall, immer das Ganze auf und ab durch das ganze Alte Testament. Dann kam Jesus und mit, als Jesus diese Welt wieder verließ nach seinem Sterben und Auferstehen, kam Pfingsten und nach Pfingsten die Zeit der Gemeinde, diese Zeit, in der wir ja jetzt stehen. Und nachher wird dann Jesus wiederkommen und es wird alles dann auch neu werden. Und heute schauen wir uns noch einmal diese Zeit an. Wir haben schon zweimal über die Gemeinde, die Bedeutung der Gemeinde, unter anderem die Taufe, letztes Mal gesprochen. Und jetzt geht es weniger um die Gemeinde, sondern um die ganze Gesellschaft. Und zwar lese ich aus der sogenannten Endzeitrede, die Jesus gehalten hat. Jesus, ich glaube nicht, dass das sein Lieblingsthema war, meines auch nicht, weil vieles ziemlich dunkel ist. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das auch wissen, was Jesus gesagt hat, was auf uns zukommt. Es steht hier, dass Jesus den Tempel verließ und im Begriff war, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Da war ja 38 Jahre dran gebaut worden, lesen wir irgendwo. Also die haben da Herodes der Große, der König hat da sehr viel investiert. Das war sein Prestigebau, dieser herrliche, wunderbare Tempel in Jerusalem. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Das war wahrscheinlich ein unheimlicher Schock für die Menschen, die das gehört haben. Auch gerade für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, diese Herrlichkeit, diese Pracht, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es ging dann etwa 40 Jahre, Jesus ist ja ungefähr im Jahr 33, wurde er gekreuzigt, das musste ungefähr im Jahre 33 sein, und im Jahre 70 nach Christus kam unter Kaiser Titus, kamen die Römer und nahmen Israel ein und zerstörten den Tempel. Und wir lesen das beim Geschichtsschreiber Josephus, der hat das alles genau aufgeschrieben. Und er hat auch aufgeschrieben, dass die Römer eigentlich den Tempel schonen wollten. Aber es hat ein Soldat, hat irgendwie aus Übermut eine brennende Fackel noch in den Tempel geworfen. Und alles wurde angezündet und die Steine wurden dann alle für andere Bauten verwendet. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Die Klagemauer, die heute den Juden als Gebetsort dient, ist ja nicht die Mauer vom Gebäude, sondern die Klagemauer ist ja nur die Stützmauer vom Vorplatz. Die steht noch. Aber das, was sie hier, und die haben sie ja nicht gesehen von dort aus, die war ja unten. Und Jesus hat gesagt, alles, was sie hier seht, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und es ist wörtlich eingetroffen, knapp 40 Jahre später. Wenn Jesus das im Voraus weiß und so sagen kann, dann weiß er noch mehr. Übrigens, die bibelkritischen Theologen, die haben das als Beweis genommen, dass das Matthäusevangelium erst nach 70 aufgeschrieben wurde. Das ist für die Bibel, also für die bibelkritischen wissenschaftlichen Theologen ein Beweis, das konnte Jesus ja nicht wissen, also haben das die Jünger erst nachher Jesus in den Mund gelegt, als es dann passiert war. Ja, ist auch eine Ansicht, ich habe eine etwas andere. Jesus, er ist der Herr der Geschichte und er weiß es. Und ich glaube, dass die Schriften zuverlässig sind. Übrigens, es gibt einzelne Schriftteile vom Matthäus-Evangelium, die vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurden. Das kann man ja heute mit diesen Methoden herausfinden. Es gibt einzelne sehr alte Fragmente. Das ist eigentlich ein Beweisstück, dass Jesus das wirklich vorausgesagt hat. Ja, okay, das war ein kleiner Exkurs. Gehen wir mal weiter. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Es ist interessant, für die Jünger war klar, es gibt zwei Ereignisse. Sie wussten, Jesus wird einmal wiederkommen. Ich staune eigentlich, dass sie das begriffen haben. Sie haben ja vieles nicht begriffen. Aber das haben sie begriffen, er wird noch einmal wiederkommen. Steht hier, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Welt sein? Ja, und auch dass die Welt hat ein Verfalldatum, nur steht es nicht angeschrieben. Diese zwei Ereignisse, dass Jesus, er wurde ja nachher an Auffahrt zum Vater aufgehoben und dann sagte der Engel, als Jesus zum Himmel aufgefahren war, kam ein Engel und erschien und sagte: Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also klar, kann man das ja nicht beschreiben. Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist, nämlich auf dem Ölberg. Aber das werden wir nächsten Sonntag noch viel ausführlicher anschauen. Dann noch zwei andere Stellen, die das einfach noch bestätigen. Petrus schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Das war völlig klar, auch für die Apostel. Jesus wird eines Tages wiederkommen und in der Offenbarung redet Jesus persönlich und sagt, der Engel, der das dem Johannes diktiert, und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen. Jesus wird wiederkommen. Zum Teil redet der Jesus in der Offenbarung selber zu Johannes und hier redet der Engel. Jesus kommt wieder, das wird im Glaubensbekenntnis häufig jeden Sonntag in der Kirche gesagt, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Frage ist nur, glaubt man überhaupt noch dran? Rechnet man überhaupt noch damit? Aber dazu mehr nächsten Sonntag. Und dann gehen wir noch etwas zu unserer Welt. Ja, einerseits, wenn von Welt steht in der Bibel, dann ist manchmal meistens gemeint Äon. Also das ist, man könnte das übersetzen, unsere Gesellschaft. Die menschliche Gesellschaft. Oder es kann auch sein, die sichtbare Welt. Und beides ist irgendwie im Abwärtstrend, das merken wir, auch die materielle Welt, die ganzen Umweltbelastungen, alles was da läuft. Wir wissen auch, dass jede Sonne irgendwann, die Wissenschaft weiß, dass jede Sonne brennt einmal aus. Und dann wird sie zur Supernova und verbrennt alles rundherum und schrumpft am Schluss zum schwarzen Loch. Das ist so das, was die Astronomen herausgefunden haben. Irgendwann blüht das auch unserer Sonne. Also wir wissen kein Verfalldatum. Aber diese Welt, diese geschaffene Welt ist nicht ewig. Das steht in der Bibel so klar. Zwei Fragen. Wann wird das sein? Und was wird das die Zeichen sein? Das ist natürlich wichtig, gell? Wenn wir etwas wissen, dass es sein wird, dann wollen wir immer den Fahrplan. Wir müssen natürlich wissen, wann fährt der Zug, dass wir zur rechten Zeit zum Bahnhof gehen können, dass er uns nicht vor der Nase wegfährt. Aber wenn es hier um diese Fragen geht, gibt uns Jesus keinen Fahrplan. Er sagt immer wieder, seid bereit. Wir müssen ja nicht am Bahnhof warten. Wir können dort sein, wo wir sind. Wir müssen nicht an einem bestimmten Ort sein, sondern es ist eine Herzenshaltung, diese Bereitschaft. Aber wann über die Zeiten, da sagt uns Jesus gar nichts. Im Gegenteil, es steht sogar, doch wenn jener Tag und jene Stunde, wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Das gehört auch zum gleichen Kapitel. Mindestens zu diesem Zeitpunkt, als Jesus auf dieser Welt war, bevor er am Kreuz starb und auferstand, wusste er selber den Zeitpunkt nicht. Das sagt er hier. Er sagt, nur der Vater weiß es. Ich könnte mir vorstellen, dass er es inzwischen weiß. Aber da hat er es ganz klar gesagt, auch der Sohn weiß es nicht, beziehungsweise noch nicht. Nur der Vater. Und dann die andere Frage, was wird denn das Zeichen sein, dass Jesus wiederkommt? Und bevor Jesus auf die einzelnen Zeichen eingeht, macht er zuerst einmal eine Warnung. Gebt Acht. Es wird immer wieder Menschen geben, die die ganzen Geschichten verdrehen. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ja, es gab in unserer Welt schon viele selbsternannte Messias. Das ist schon so. Politische Führer, ich meine, Hitler war auch im Grunde genommen so ein selbsternannter Messias oder Stalin auch für die Sowjetunion damals. Und es gibt noch andere, auch andere, die mehr religiös auftreten. Das dürfte in den nächsten Jahren möglicherweise noch zunehmen. Lassen wir uns da nicht beeindrucken. Wenn jemand sagt, ich bin es, dann ist er es sicher nicht. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann muss er sich nicht vorstellen, dann werden wir es wissen, was er es ist. Jeder, der auftritt und sagt, ich bin es, da wissen wir schon von Anfang an, das können wir glatt vergessen. Ja, und dann kommt Jesus konkret auf die Zeichen zu sprechen. Ihr werdet hören, von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht oder Kriegsgeschrei. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, und ein Reich gegen das andere. Ja, es ist schon so, Kriege hat es immer gegeben. Die alten Römer haben viele Kriege geführt. Und in dieser Zeit, als da eben Jerusalem zerstört wurde, war das ziemlich Endzeitstimmung für die Juden damals. Die hatten wahrscheinlich den Eindruck, jetzt ist das Ende. Das war so eine Katastrophe. Oder ich meine auch in den letzten, wenn man vor 2 Jahren Aleppo, das ist ja das Ende, das ist ja schlimm. Was da in Syrien war, immer wenn solche Kriege sind, für die Menschen, die betroffen sind, sieht das aus wie das Ende der Welt. Und Jesus sagt, ja, das wird kommen, aber das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, und dann gab es den großen Klapf im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war wirklich praktisch die ganze Welt mit einbezogen. Ja, Australien war nicht direkt involviert, aber sonst eigentlich alle Kontinente waren da involviert im Zweiten Weltkrieg. Und was war nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Leute riefen nie mehr Krieg. Es wurde die UNO gegründet mit dem Ziel, Frieden in der Welt zu schaffen und zu sichern. Und ich kritisiere das nicht, dass das schlecht wäre, aber man hatte damals den Eindruck, jetzt ist Friede. Und heute? In der Zwischenzeit ist dann die Mauer gefallen in Berlin und die Sowjetunion auseinandergebrochen und die Friedensbemühungen waren riesig, auch im Nahen Osten, Israel, Ägypten, Friedensverhandlungen. Es sah alles so friedlich aus vor ein paar Jahren, Jahrzehnten. Und heute? Heute ist die Welt wieder ein riesiges Pulverfass. Es braucht einen Funken und alles kann explodieren. Nach der Zeit der Abrüstungsverhandlungen wird im Moment wieder in die Rüstungsbudget investiert, dass es einem fast schwarz wird. Das kann Angst machen. Es kann Angst machen, aber Jesus sagt, es muss so kommen. Und dann, die UNO hat dann verschiedene Organisationen gegründet, WHO, WTO und so weiter, um den Kampf gegen den Hunger in der Welt voranzutreiben. Auch die ganze medizinische Fortschritte, das war ja gewaltig im 20. Jahrhundert, was da alles für Fortschritte erzielt wurden, auch in der Ernährungssicherung. Und doch ist das Problem, der Egoismus ist so riesig. Der Egoismus der großen Konzerne und der Menschen ist so groß, dass trotzdem eigentlich genug Nahrung da wäre für alle, sind täglich Menschen am Verhungern. Und der Pfeil zeigt abwärts, Jesus sagt das voraus. Wir können es einfach sagen, weil es hier steht, die kriegen das nicht in den Griff, das wird nicht besser, sondern das wird schwieriger werden. Auch die ganze Sache Erdbeben, es macht wirklich den Anschein, dass es da in der ganzen Verschiebung der Erdkrusten noch besondere Probleme zu geben scheint. Also Erdbeben scheinen sich, mindestens die Schäden häufen sich ganz sicher. Ups, da läuft etwas, aber Messi ist schon rausgegangen. Es ist wie der Anfang der Geburtswehen. Naturkatastrophen nehmen zu. Ich habe jetzt bewusst auf Bilder verzichtet. Die sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Ich brauche sie hier nicht zu zeigen. Und wir nehmen das wahr, dass diese Welt ziemlich aus dem Gleichgewicht gerät. Aber wir wissen, als Christen, die die Bibel lesen, wissen wir, auch wenn wir die Zeitung lesen oder die Nachrichten schauen, und wenn wir die Bibel nebendran auch im Kopf haben, in unserem Herzen haben, dann wissen wir müssen da nicht so erschrecken, das wird so kommen, aber es muss so kommen. Es ist nicht der Weltuntergang. Wir warten nicht auf den Weltuntergang. Das sehen wir nächsten Sonntag, was kommt. Aber uns erwartet nicht der Weltuntergang. Aber uns erwarten schwierige Zeiten. Das sagt Jesus ganz klar. Ja. Und dann steht auch, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Und viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Ja, das haben wir schon gesehen in den verbotenen Geschichten im alten Rom. Das war damals schon so. Die Verfolgung war wirklich schlimm. Die Christen wurden bis aufs Blut verfolgt. Einige haben aufgegeben, andere wurden gestärkt, einige haben sogar andere verraten. Es war wirklich sehr eindrücklich, was die Kinder die letzten Tage da mitbekommen haben in diesen Filmen. Und dann gab es eine Wende. Ums Jahr 400 wurde das Christentum im Römerreich Staatsreligion. Und dann kehrte Friede ein für die Christen. Es gab immer noch Scharmützel und Kriege, aber für die Christen war dann Friede. Und dann hat sich die Kirche etabliert und dann wurde die ganze Geschichte mit dem Reich Gottes so allmählich umgedeutet. Nämlich die Lehre von der alten Kirche war, dass Gottes Reich bedeutet, die Welt wird jetzt immer christlicher. Es geht immer mehr aufwärts und es wird immer besser, bis Jesus wiederkommt. Weil Jesus herrscht ja sichtbar durch den Pontifex Maximus in Rom über seine Kirche. Das ist ja die Lehre, die dann in der alten Kirche, im frühen Mittelalter, sich überall in der Kirche durchgesetzt hat, bis dann Luther da einiges korrigiert hat. Und dann ist auch die Verfolgung wieder losgegangen. Wir wissen, dass im 20. und 21. Jahrhundert die größten Verfolgungswellen über die Christen herziehen. Es ist so, es gibt keine andere Glaubensrichtung, die so viel Verfolgung erlebt, wie die Christen. Ich glaube, das hat einfach mit der ganzen geistlichen Situation und Dimension zu tun, weil der Feind Gottes, der hasst niemanden so sehr wie Gottes Volk vom Alten und Neuen Testament und deshalb diese riesige Bedrängnis. Jesus hat es vorausgesagt. Ja, und dann gibt's noch andere Aspekte. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe in den meisten wird erkalten. Es ist schon so, gell? Das sehen wir ja in unserer Gesellschaft, dass vieles, was noch vor einer Generation klar war, dass es Mord ist, wenn man ein ungeborenes Kind einfach tötet, das ist heute kein Mord mehr. Das ist heute einfach Schwangerschaftsabbruch. Schwangerschaftsabbruch. Ja, so nennt es die Gesellschaft. Auch die Ehe ist bei vielen nicht mehr heilig. Da kann man einfach Sex haben, auch ohne diesen Rahmen, den Gott gegeben hat. Gott hat diesen Schutzrahmen für die Ehe gegeben, dass zwei Menschen sich versprechen, wir halten zusammen, wir sind uns treu durch dick und dünn, bis der Tod euch scheidet. Und dieses wunderbare Geschenk der ehelichen Gemeinschaft hat Gott in diesen Rahmen hineingegeben. Und alles andere außerhalb von diesem Rahmen ist aus Gottes Sicht Missbrauch. Es ist einfach so. Ja, ich weiß, in der Gesellschaft ist es nicht so. Und ich weiß, auch unter Christen ist das überhaupt nicht mehr so, weil wir uns gewöhnen, durch all die Medien gewöhnen wir uns, das sind ja auch die falschen Propheten, wir gewöhnen uns einfach an eine andere Moral. Auch wir sind da in Gefahr. Mir geht es hier nicht darum, mit dem Finger zu zeigen und Menschen zu verurteilen. Es geht mir einfach darum, zu sagen, wir sollen und müssen uns nicht in allem unserer Gesellschaft anpassen. Wer ist denn unser Chef, der sagt, wo es lang geht? Ist es unsere Gesellschaft, die diktiert? Oder ist es Gott, der in seinem Wort offenbart hat, was sein Wille ist? Das ist unsere Entscheidung, wo wir mehr Vertrauen schenken und mehr gehorchen. Ich denke, die ganze Film-Pornoindustrie vergiftet so viel in der Jugend, die jungen Menschen heute, wir müssen viel für sie beten. Ob Christen oder nicht Christen, sie haben es nicht leicht. Es ist unheimlich schwierig, was da schon in den Klassenzimmern, auf den Pausenplätzen alles läuft. Das gibt so ein katastrophales Bild und verändert so die Beziehungsfähigkeit. Und das ist natürlich das Ziel des Satan. Er will die kleinste, stärkste Zelle in der Gesellschaft zerstören. Nämlich die Familie. Das ist sein Ziel. Wenn er die Familie zerstören kann, dann hat er die Gesellschaft. Menschen, die ohne Nestwärme aufgewachsen sind, haben niemals dieses Fundament, das sie andere tragen können. Die müssen das ganze Leben lang oft getragen werden. Und der Satan will Familien zerstören. Und die christlichen Familien sind ihm ein ganz besonderer Dorn im Auge. Das müssen wir einfach verstehen und wissen. Jesus hat es uns vorausgesagt. Die Liebe wird erkalten. Ich denke auch die ganze Härte im Umgang von einzelnen Ländern und Völkern, da wird wahrscheinlich die Härte und der Egoismus noch zunehmen. Grenzen werden einfach dicht gemacht und Menschen schotten sich ab. Ja, es kann uns Angst machen, dass der Druck zunimmt. Und der Druck wird auf uns auch zunehmen, das müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb finde ich es so gewaltig, dass Jesus nicht damit aufhört, sondern er sagt, wer bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Das ist möglich. Jesus ist stark genug. Das haben so viele Märtyrer erlebt, wie sie Kraft bekommen haben in der Not. Das haben auch Menschen erlebt, die sonst leiden. Gerade dann, wenn wir seine Hilfe besonders brauchen, dann schenkt er sie uns. Ich habe lange Jahre hatte ich eine unheimliche Angst und Panik. Kann ich, wenn es hart auf hart geht, kann ich Jesus treu bleiben? Und ich habe da wirklich manchmal Krisen geschoben. Bis ich gemerkt habe, dass ich einfach zugeben muss, nein, ich kann es nicht. Und wisst ihr, ich muss es nicht können. Weil er trägt mich durch. Und das ist es. Wenn es darum geht, dass ich mich bis zum Ende da festklammern kann, ich hätte hier ein Seil spannen sollen und mich da halten, so vielleicht ein paar Minuten könnte ich es, oder? Aber irgendwann lassen die Kräfte nach. Wenn es darauf ankommt, dass wir uns an Jesus festklammern bis zum Ende, können wir vergessen. So stark ist niemand von uns. Aber er hat versprochen, er ist da. Ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Und er wird uns halten. Und deshalb bin ich zuversichtlich, nicht wegen meiner Stärke, die ist nicht weit her, sondern wegen seiner Stärke. Deshalb habe ich nicht mehr diese Panik, schon noch Respekt, aber nicht mehr diese Panik vor diesen Zeiten, die ich vielleicht auch noch erlebe. Das wissen wir ja nicht. Gerade mit den Zeitpunkten sollen wir nicht spekulieren. Ja, und am Schluss kommt die gute Nachricht. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das ist der einzige Pfeil, der aufwärts geht. Bis am Schluss gibt es etwas. Es geht fast mit allem abwärts in unserer Gesellschaft, aber mit einem geht es aufwärts. Es werden immer mehr Menschen die Botschaft von Jesus hören. Und es ist gewaltig, was gerade im 20. und auch 21. Jahrhundert, wie diese Bemühungen vorwärts gehen, wie das Evangelium in die hintersten Ecken der Welt gesendet wird, durch Missionare, durch Internet, durch Wycliffe, die die Sprachen erforschen, auch die Sprachen, die vielleicht nur von 10 oder 100.000 Menschen gesprochen werden, oder weiß nicht genau die Zahlen, aber dass auch Minderheitensprachen immer mehr Teile des Evangeliums bekommen und dass fast jeder Mensch die Chance heute hat, das Evangelium zu hören, da sind wir schon sehr weit. Und wenn wir das sagen, dass die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören, das heißt nicht, dass alle Völker umkehren, das steht hier nicht, aber alle Völker hören sie, dann wird das Ende kommen. Zum Glück weiß ich nicht, wann das genau ist. Das weiß nur Jesus. Das ist auch gut so. Ja, Jesus kann jederzeit kommen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie sollen wir als Menschen, die an Jesus glauben, uns einrichten? Sollen wir uns einbunkern? Ich habe letzthin eine Sendung gesehen, in Amerika gibt es solche, die ganz autark leben, riesige Bunker bauen und Selbstversorgung. Ich weiß nicht, ob es das in unserer Gegend auch gibt. Ist das die Lösung, dass wir uns einfach einbunkern, dass wenn der Weltuntergang kommt, dass wir dann überleben? Nein, der Weltuntergang kommt nicht. Und das Einbunkern ist nicht der Sinn. Oder sollen wir schauen, dass wir jetzt einfach möglichst viel Reserve haben, möglichst viel Geld auf dem Konto bunkern, damit wir, wenn es dann schwierig wird, genug haben zu essen. Ja, in der Offenbarung steht, es wird ein Tag kommen, da werden wir nicht mehr kaufen und verkaufen kommen können, außer wir nehmen das Zeichen dieses Antichristen an. Lohnt es sich, seine Finanzen bis zum geht nicht mehr zu bunkern und auch noch für die Kinder und Enkel und Urenkel zu bunkern? Es lohnt sich, vernünftig zu sein auf dieser Welt. Es lohnt sich, wir sind Schweizer und wir leben ja nicht von der Hand in den Mund. Wir haben so etwas Reservegeld, das haben wir schon. Da dürfen wir auch Schweizer sein. Aber es geht einfach darum, auf was verlässt du dich? Verlässt du dich auf deinen Stutz, der auf dem Bankkonto oder in Aktien angelegt ist? Wie sicher ist das wirklich? Also wenn ich in der Bibel lese, muss ich sagen, es gibt keine unsicherere Anlage als die. Wo lohnt es sich zu investieren? Ich glaube, dass sich am meisten lohnt zu investieren genau da. Dass nämlich das Evangelium die Menschen erreicht. In der So Selva und in Afghanistan und in Burundi. Oder wo es dann immer ist. Ich glaube, das lohnt sich, dass wir da wirklich investieren. Das ist vernünftig vorausschauend investiert. Das hat Jesus auch gesagt. Sammelt euch nicht dort Schätze, wo der Rost und die Motten alles kaputt machen und zerfressen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und das ist der Punkt. Natürlich, wir wissen nicht, es kann morgen sein, es kann noch Jahre gehen. In den 70er Jahren hat man gemeint, jetzt ist dann gleich die Entrückung. Übrigens, das ist noch ein Ereignis speziell, die Entrückung, das werden wir in 2 Wochen anschauen, nächstes Jesus, und dann kommt noch ein spezielles Ereignis, das wird dann Manfred Krone mit uns anschauen, die Entrückung, auch das wird spannend. Ja, was sich lohnt, ist, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Manchmal denke ich, wenn ich so etwas wieder organisiere wie eine Kinderwoche, Mensch, warum tue ich mir das an? Aber es lohnt sich eben, weil Kinder, Menschen mit Zukunft, die gute Botschaft hören können. Das ist es, was sich lohnt. Jesus, danke, dass du uns nichts vormachst, dass du uns ganz klar gesagt hast, was auf uns zukommt. Ja, es ist wahr. Diese Gesellschaft geht nicht aufwärts, sondern abwärts. Das beobachten wir auch. Und in deinem Wort steht es auch. Und wir müssen uns da nicht mit aller Kraft dagegen sträuben. Wir müssen die Welt auch nicht noch mit Fleiß kaputt machen. Aber wir dürfen wissen, du hast einen anderen Plan. Und ich wünsche mir so, dass du unsere Herzen berührst. Und dass wir einfach bereit werden zu investieren in die Zukunft, die sich lohnt. Dass auch in unserer Gegend, wo wir wohnen, Menschen noch das Evangelium hören können. Jesus, damit möglichst viele, wenn du deine Gemeinde sammelst, möglichst viele dabei sein können. Amen.